Genau. Also gut. Eine kurze Anmerkung, bevor wir weitergehen. Also die Treue gegenüber Jesu, die Treue und nicht verleugnen sogar bis im Angesicht des Todes. Das heißt, die Gemeinde, und das ist das Bild, das uns gezeigt wird, da die Gemeinde sieht, dass es gibt einen treuen Zeugen und der stirbt für das Evangelium. Und was macht das mit der Gemeinde in Pergamon? Ja? Also sagt sie dann, okay, das wird jetzt zu bunt, die Kosten werden zu hoch, es geht jetzt, der Preis ist heftig, ja, und von daher, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Das ist das Bild, das uns gezeichnet wird. Und deswegen habe ich euch das vorgelesen, und aber auch natürlich auch ein Stück weit euch mündig zu machen, dass wir auch Lieder prüfen und dass wir auch Inhalt prüfen, auch die Schrift prüfen, dass wir Kontext lesen, gerade Timotheus, und das ist nur ein Vers vorher, und dann merken wir, dass das passt gar nicht mehr. Und ich weiß, was das in uns auslöst. Situationen, ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Ausbildung, saß ich im Bus und dann hatte ich so eine Gelegenheit, neben mir saß jemand, der war so begierig, etwas zu hören, zumindest schien es mir so, hat so gute Fragen gestellt, ich hatte so eine gute Gelegenheit anzuknüpfen und ich hab mich nicht getraut. Oh, wisst ihr, wie lange mich mein Gewissen plagte? Und ich mich gefragt habe damals als Jugendlicher, habe Jesus verleugnet. So, das war's mit mir. So, ist das, ich glaube, das ist nicht das, was Jesus meint. Auch nicht Paulus schreibt. Das sind nicht die Gelegenheit, die verpassten Gelegenheit, in denen wir es nicht gesagt haben oder versäumt haben oder vielleicht uns sogar manchmal geschämt haben. Ja. Das, ich glaube nicht in erster Linie, dass das damit gemeint ist, sondern hier geht es darum, dass man sagt, okay, das ist mein Leben und das ist das Leben, das Jesus mir anbietet. Und ich sage, was ist mir wert? Und in Angesichts des Leidens und der Schwierigkeiten entscheide ich mich und sage, nee, ich will nachfolgen, weil dann müsste ich ja sterben sozusagen, bis buchstäblich. Und ich entscheide mich nicht für diesen Weg, weil der Preis mir viel zu hoch dafür ist, ja. Deswegen ist auch wichtig, dass wir in unserer Verkündigung ehrlich sind. Wenn wir den Menschen nur verkaufen, dass wenn Jesus nachfolgen, nur Friede und Segen und nur Gutes uns widerfahren wird, in diesem Sinne, dass wir in dem materialistischen und irdischen Leben und wir meinen, wenn wir Leuten nur das versprechen können, dann würden sie schon zum Glauben kommen, dann belügen wir sie. Wenn Jesus sagt, es bringt Schwert, können wir nicht sagen, es wird alles gut. Da muss man ehrlich sein, dass die auch auf einer ehrlichen Grundlage eine Entscheidung treffen. Wir müssen natürlich zeigen, was sie bekommen und was es wert ist. Aber das bedeutet auch, es bringt auch Kosten. Ein Beispiel möchte ich euch geben. Petrus, oder? Hat er Jesus verleugnet? Dreimal. Was ist mit ihm? Gerettet. Es ist eine Säule der Gemeinde. Ja? Und warum? Warum? Schaut mal, als Jesus ihn überführt hatte, was passierte mit Petrus? Buße. Und was geschah nach der Buße? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und Empfang des Geistes. Und guck mal, wie Petrus dann vor den gleichen Leuten dasteht, die Jesus gekreuzigt haben. Und was sagt er ihnen ins Gesicht? Ihr Mörder. Das überlegt euch mal. Davor hat er kurz davor Angst gehabt vor einem Magd, zu sagen, hey, ich gehöre dazu. Jetzt steht er vor ihnen und sagt, ihr Mörder. Ihr habt ihn umgebracht. Im Wissen, dass diese Leute Jesus umgebracht haben, im Wissen, was passiert, die schmeißen sie ins Gefängnis. Engel holt sie raus und was macht sie? Gehen wieder und machen das Gleiche wieder. Seht ihr, das ist der Unterschied. Das heißt, was Jesus mit seinen Kindern macht, wenn es dann Buße da ist, ein Umdenken, das offenbart das Herz der Kinder Gottes und dann kommt es eine Veränderung. Und ich sage es so, heute traue ich mich eher, das Zeugnis zu sagen. Und ich sage es so, heute habe ich größere Angriffe als Jugendliche. Da haben sie nur gedacht, du spinnst. Ja. Heute ist eine Stufe intensiver. Ja. Aber der Herr vermag. Also wir müssen das da differenzieren. Kehren wir zurück zu Pergamon, zu der Gemeinde, Offenbarung Kapitel 2. Also, wir verstehen, das, was Jesus gesagt hat, wir verstehen die Situation hier. Jesus sagt in der Welt, das so läuft's. Nur als Erinnerung, wir schlagen es nicht auf. Johannes 15, wisst ihr, was er sagt? Die Welt wird euch hassen, weil sie mich vorher gehasst hat. Die Welt wird euch umbringen, weil sie mich vorher umgebracht hat. Wenn Leute auf euch hören, dann nur, weil sie auf mich gehört haben. Also so wie sie mit mir umgegangen sind, so werden sie auch mit euch umgehen. Das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Das macht die Welt. Das macht die Welt. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es an dieser Stelle trotzdem noch einmal kurz. Wenn aber die Welt uns liebt, dann stimmt etwas nicht. Versteht ihr, wenn die Welt mit uns kein Problem hat, mit unserem Lebensstil, mit unserer Toleranz, mit unserer Akzeptanz, dann stimmt etwas nicht. Und deswegen ist es für mich so schockierend zu sehen, dass die Gemeinde und die Kirche ständig versucht, mit der Welt zu buhlen. Darf ich so sagen, sich zu prostituieren, sich zu verkaufen. Sie gibt das Evangelium, den Namen Jesu auf, um akzeptiert zu sein. Sie schreiben groß auf ihre Fahnen tolerant, ja, weil das gesellschaftsfähig ist und ahnt nicht, dass das der Tod. Und darum ist die Warnung Jesus so konkret. Ich möchte euch kurz ein paar Sachen noch von der Offenbarung hier vom Kontext zeigen, damit ihr spürt, was auf die Gemeinde zukommt, was die Gemeinde erwartet. Schon immer so gewesen. Nur weil wir jetzt ein paar Jahre Frieden haben und in Deutschland, heißt nicht, dass es nicht wahr ist, okay? Kann sich sehr schnell ändern und es wäre schade, wenn wir da unbesonnen und schläfrig wären. Geht mal mit mir kurz in Kapitel 6 in der Offenbarung, ab Vers 9. Wir sind bei den Siegelgerichten. Das heißt, das, was Jesus tut, und vorher kommen ja diese verschiedenen Pferde und die Reiter auf den Pferden und dann kommen Plagen, Katastrophen, bis Tod und all diese Dinge. Und dann kommt das fünfte Siegel ab Vers 9 und da steht, und das Lamm, das Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Also jetzt werden Siegel vorgestellt, die an Jesus treu blieben, trotz den Anfechten, trotzdem sogar des Todes, heißt, die geschlachtet worden waren. Das ist ein Bild nicht nur des Sterbens, hier ist nicht die Rede, die sind einfach gestorben, sondern die wurden dahin geschlachtet. Und das ist das Bild von Opfer. Ja, das ist ein Opfer, ein Schlachtopfer. Sie wurden da geschlachtet, sie starben um des Evangeliums willen. Und jetzt schaut man. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht das Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Ha. So, wo starben sie? Auf der Erde. Und sie starben um des Zeugnisses, um des Wortes willen. Und sie sind im Himmel und was sagen sie? Wann gibt es Gerechtigkeit? Denn jetzt gibt es keine Gerechtigkeit. Wann gibt es Gerechtigkeit? Und was würden wir hoffen? Ihr sagt, Moment, ich mach's geschwind. Ja? Nein, schaut mal, was sie zu hören bekommen. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Wie schön. Was kriegen sie? Die Gerechtigkeit Jesu. Wisst ihr, was sie jetzt kriegen? Jesus sagt, hier zieht's mal an und ruht euch aus. Ihr kriegt jetzt meine Gerechtigkeit und jetzt ihr seid da. Kommt zur Ruhe. Ruhe dich aus und die Werke folgen euch nach. So, ihnen wird die Gewissheit der Rettung versprochen. Ihnen wird die Rettung, die Gewissheit gegeben. Nicht, dass sie erst die da kriegen, versteht mich nicht falsch, sondern hier ist das Bild, sie sind für das Zeugnis Jesu, die waren bereit, ihr Leben dahin zu geben. Und was empfangen sie jetzt? Gerechtigkeit, ewiges Leben, das ist das, was uns gezeigt wird. Und dann sagt Jesus, und es wurde ihnen jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten. Interessant. Gibt es doch eine Zeit in der Ewigkeit? Ich sage in gewisser Weise ja. Eine andere Zeit. Das ist ein neues Zeitalter. Ja? Dann gibt es eine andere Definition von Zeit. Aber eine kurze Zeit sollten sie abwarten. Nicht lange Zeit. Kurze Zeit. Und dann heißt, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Ups. Das ist keine gute Nachricht, oder? Jesus sagt, kommt zur Ruhe, es ist kurze Zeit, es werden noch einige folgen. Der Weg der Nachfolge in dieser Welt, auf der Erde, bedeutet nicht Friede, Freude, Harmonie, keine Krankheit, kein Leid, kein Tod. Das verspricht Jesus nicht. Im Gegenteil, er sagt, es sollen noch andere folgen. Nicht es werden. Es sollen. Es werden einige diesen Weg gehen. Müssen alle diesen Weg gehen? Nein. Werden andere diesen Weg gehen? Ja. Geht mal mit mir Kapitel 12, Vers 17. Warum ist das so? Offenbarung. Wir bleiben jetzt, ich zeige es euch innerhalb der Offenbarung, diesen Gedankengang. Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Der Grund, warum die Welt das Zeugnis Jesu hasst, warum sie das Zeugnis Jesu tötet, ist warum? Weil dahinter der Satan steckt. Die treibende Kraft ist der Satan. Hier in Pergamon sehen wir, da in der Stadt ist ein der treue Zeuge gestorben für das Evangelium. In Offenbarung 12, da sind wir schon in der geistlichen Dimension, wird uns gezeigt, wer steckt dahinter. Und es wird deutlich, dass hinter der Ermordung der Zeugen der Satan selbst steckt. Warum? Weil die Menschen, die Zeugen sind, da wo der Thron Satans ist. Und warum? Er hat Hass. Er hasst sie, er hat große Wut und er geht hin, um Krieg zu führen mit den übrigen, die das Zeugnis Jesu haben. Das Zeugnis Jesu haben. Darf ich dir so vielleicht sagen, wenn du ein ruhiges Leben führen willst, erwähne nichts von Jesus. Leb dein Leben privat, glaub dann zwischen den Türen zu Hause, aber erzähl nichts davon, gib kein Zeugnis, bekenn nicht, positionier nicht, positionier. Dann geht's. Ich habe mir das manchmal, natürlich in schwierigen Tagen und schweren Zeiten, da denke ich, hätte ich doch mal noch meinen Mund gehalten. Hätte mir so viel gespart. Wisst ihr, wie viel einfacher wäre es, einfach niemandem zu erzählen, dass ich an den souveränen Gott glaube. Niemandem zu erzählen, was ich ein Verständnis über Erwählung habe. Niemandem zu erzählen, dass und zu sagen, dass ich sage, dass eine bestimmte Endzeitsicht gegen Jesus Christus ist. Wenn ich habe ein Erkenntnis, ich habe mein Verständnis, ich habe die Art, wie ich die Bibel lese. Hauptsache, ich glaub's doch, oder? Ich würde für mich das glauben. Sollen doch die machen, was sie wollen. Sollen sie doch das lernen, was sie wollen. Was juckt's mich? Wisst ihr, da könnte ich ein ruhiges Leben führen. Und manchmal denke ich so über bestimmte Leute, ich kenne ihre Position, aber irgendwie, die kommen mit allen gut aus. Dann denke ich, ja, Willi, lern doch von denen. Einfach. Warum? Ich kenne diese, weil sie sich nie positionieren. Die sich nie positionieren. Ein paar junge Schüler sagen, sie kennen ja meine Kämpfe. Und sie kommen zu mir und sagen, Willi, weißt du, warum dir so geht, wie es geht? Du bist einer der wenigen Lehrer, die Pflöcke einschlagen, haben sie mir gesagt. Das kennen sie nicht. Ein Lehrer kommt und sagt, guck mal, das ist die Position, dann manche lehren so, die anderen lehren so. Sucht euch aus, was ihr wollt. In dieser Weise, ja? Und die sagen nur, was gelehrt wird, aber sagen nicht, wo sind sie? Das ist egal, weil ihr Auftrag ist zu lehren, was geglaubt wird. Und sie sagen, aber du schlägst Pflöcke ein, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Aber wenn man Pflöcke einschlägt und damit eine Abgrenzung macht, dann positioniert man sich. Und dann wird es einige geben, die das nicht gut finden. Es ist einfacher, allgemein. Und das sind solche Predigten, so allgemein. Unser Auftrag, ich sage so, man kann es so, aber dann gibt es keinen Widerstand. Ja, Schweigen ist Gold, genau, reden ist Silber, Schweigen ist Gold, also wir wollen das Gold. Nein, ich versteht mich schon hoffentlich richtig. Ich habe kein Anliegen, ich bin ein hochsensibler und harmoniebedürftiger Mensch. Wenn es bei uns in der Familie nur knistert, dann reagiere ich. Ich mag das gar nicht, aber mein Leben ist begleitet von Disharmonie. Ja? Und ich habe niemals ein Anliegen, ich will kommen, ich will heute Offenbarung halten und mein Ziel ist, die Leute sollen nach Hause gehen, mich hassen. Ich würde so gern sie aufregen. Ich würde so gern ihnen ihre Meinung widerlegen und so. Das ist niemals mein Anspruch. Aber ich weiß, wenn ich mich bemühe, so nah beim Wort und bei Jesus zu bleiben, dann wird es es auslösen. Es wird es. Und darum, ich sage es, wenn ihr anfängt, über Jesus zu reden, dann wird das auslösen. Weil mit diesem Namen und das Zeugnis von Jesus, das ist das Dynamit dieser Welt. Das ist Konfliktstoff. Da entzündet sich alle Diskussion. Und wisst ihr warum? Weil der Satan es hasst. Er hasst alle, die das Zeugnis Jesu haben. Er hasst nicht die, die kein Zeugnis Jesu haben. Er hasst nicht Religiosität. Er hasst nicht Kirche. Er hasst doch nicht Gemeinde. Wisst ihr, wie viele Gemeinden er selber hat? Wie viele Kirchen ihm gehören? Er hasst keine Religion, dann hat er einige gestiftet. Er hat auch kein Problem mit Gott, denn er denkt, er ist selber Gott. Er hat nur ein Problem, und zwar Jesus Christus. Das Zeugnis von Jesus Christus. Und er hat somit ein Problem mit denen, die diesen Jesus Christus bezeugen, die von diesem Jesus Christus von ihm treu bleiben. Er hasst sie. Kapitel 13. In Kapitel 13, Vers 7, stehen zwei Tiere auf. Ein Tier aus dem Meer und ein Tier aus der Erde. Und diese Tiere verfolgen, oder der Satan gibt ihnen Macht. Wie übt Satan Krieg gegen die Zeugen Jesu? Wie vernichtet er? Er kommt nicht als ein Engel und tötet dich dann mit, sondern wie macht er das? Und dann sagt die Offenbarung, er aus der Völkerwelt, das ist das Meer, macht er sich ein Tier. Das sind Mächtige und Gewaltige, das sind Reiche, Könige und Herrscher und Beherrscher. Er ruft sie. Und aus der Erde, wo passiert? Und dann verfolgen sie ihn. Und schaut mal, was er dann sagt, Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, mit dem Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und all, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das ist die Verheißung. Das Tier kommt und was ist die Folge? Verfolgung, Bedrängnis. Und sie, ihnen wurde Macht gegeben. Wer gibt Macht? Gott. Der Herr erlaubt es, dass sie die Gemeinde verfolgen. Der Herr erlaubt es, dass sie sogar töten. Der Herr erlaubt es. Warum? Weil hier geht es um das Ausharren und den Glauben der Heiligen. Der Herr prüft und läutert seine Gemeinde. Der Herr prüft und läutert. Von daher, nicht jede Verfolgung ist Katastrophe. Ihr wisst selber, dass gerade unter Verfolgung, unter Bedrängnis, die Gemeinde wächst, schneller wächst als zu irgendeiner anderen Zeit. Weil da der Glaube aktiv ist, der Glaube lebendig ist. Kapitel 17, Vers 6 noch, und dann noch einen, dann Kapitel 17, Vers 6. Seht ihr, wie in Offenbarung uns gesagt wird, in Pergamon lesen wir, okay, da stirbt der treue Zeuge, und dann im fortlaufenden Offenbarung wird uns gesagt, warum? Es wird gegeben, der Satan hasst sie, er wird sie verfolgen, Krieg führen, es wird ihm erlaubt zu töten, und damit der Glaube geprüft wird, damit das Ausharren gefördert wird. All das wird dann in der fortlaufenden Offenbarung beschrieben. Kapitel 17, Vers 6 heißt: Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Ja? Offenbarung 17, Vers 6. Hier ist die Rede von der großen Stadt Babylon. Es gibt in der Bibel zwei große Städte, die konkurrieren. Kennt ihr die eine? Babylon, und die andere? Jerusalem. Das sind zwei Städte, beschrieben mit zwei Frauen. Warum? Die eine Frau ist die Braut des Lammes und die andere Frau ist die Hure des Satans, die sich verkauft, die verführt. Das ist das Bild, wie es gezeigt wird. Und die Frage ist, wo entscheidest du, welche Stadt wählst du? In welcher Stadt willst du leben? Und dann wird gezeigt, was passiert mit denen, die Jesus gehören? Was passiert mit denen, die dann in Babylon sind? Gell? Und heißt, und diese Stadt ist voller Blut der Heiligen, vom Blut der Zeugen Jesu. Diese Stadt hasst Zeugen Jesu und sie bringt sie um. Diese Stadt Babylon ist nicht die Kirche. Die Hure Babylon ist nicht die große Ökumene. Es ist Welt. Es ist das antigöttliche System. Und dieses System, diese Welt ist voller Blut der Zeugen. Dass der große Teil der Kirche dazugehört, das habe ich keinen Zweifel. Denn das. Nein, das ist ein im Griechischen eine Verbindung sogar. Ja. Wenn ihr nicht wiedergeboren wird durch Wasser und Geist, zum Beispiel Johannes. Das ist dieses eine griechische Konstruktion, die die beiden Dinge zusammen verbindet. Das ist das Gleiche. Okay, also das in dieser Stadt, das Blut, das heißt, sie sterben für das Zeugnis. Das sind Zeugen Jesu, die sterben. Und die letzte Stelle, Kapitel 18, Vers 20. Seid fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. An wen ihr? An der Hure Babylon. Das heißt, Gott wird sie richten. Es ist noch eine kleine Zeit. Es werden noch einige sterben. Es sollen einige noch sterben. Der Glaube wird geläutert. Die Gemeinde wird geprüft. Aber letztendlich, dass auch diese Stadt sterben wird. Gott wird sie vernichten. Warum? Um der Heiligen, um der Aposteln, um der Propheten, um der Zeugen Jesu willen. Das ist die Perspektive, die nach vorne uns gegeben wird. Also, wir fassen so zusammen. Pergamon ist eine Gemeinde, die angesichts der Bedrängnisse und sogar angesichts des Todes trotzdem am Zeugnis Jesu festhält und somit sich als echt erweist. Oder andersrum, sie wird in diesem Prozess geläutert und geprüft. Aber jetzt, und da klingt es ja schon an, schaut mal das Aber Jesu. Das Aber Jesu. Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Selten habe ich ein Aber so gern gelesen. Wisst ihr warum? Wenig. Ah, oh, schön. Wir lesen das. Jesus sagt oft, ich habe gegen dich. Hier sagt er aber, ich habe ein weniges gegen dich. Nicht, dass es nicht gravierend ist, was er jetzt hat, aber im Verhältnis, und ich bin davon überzeugt, Jesus weiß um das Leiden der Gemeinde. Versteht ihr? Er legt nicht viel jetzt auf. Er sagt, ich sehe dein Glauben, ich sehe deine Ernsthaftigkeit, ich sehe deine Bereitschaft, sogar bis zum Tod, aber ich sehe auch etwas. Es ist nicht viel, aber es ist wichtig. Ich habe etwas Weniges. Es gibt etwas Weniges, das wir noch ansprechen müssen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, auch mein Leben, auch Leben unserer Gemeinde und Gemeinden zu hinterfragen. Und ich denke, es gibt wirklich, in meinem Leben gibt es. Ich liebe Jesus und bin wirklich entschieden, ihm zu folgen. Ich will ihm dienen. Und es gibt in meinem Leben Dinge, die ich toleriere. Es gibt Dinge, wir als Gemeinde sagen, wir lieben Jesus und wir lieben sein Wort und wir lieben das Evangelium und wir wollen nur Jesus im Mittelpunkt haben. Aber es gibt so Bereiche, da tolerieren wir Dinge. Aus welchen Gründen auch immer. Aber die gehen wir nicht so schnell an. In der Hoffnung, irgendwie klären sich ja selber vielleicht. So, eine gewisse Toleranz, nicht Akzeptanz, nicht, dass wir sagen würden, ist doch nicht schlimm. Auch nicht, dass wir es fördern würden und sagen, hey, lass uns doch das so machen. Wir wissen, dass das nicht gut ist. Aber wir tolerieren Dinge. Und ich habe jetzt für mein Glaubensleben, habe ich gedacht, wirklich, ich kann euch sagen, ich liebe Jesus. Wie sehr Jesus, ich sage mit den Worten Petrus, Jesus, du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Ich habe keine Ahnung, wie sehr, du weißt es. Ich kann nur sagen, ich liebe dich. Ich sage das und mein Herz meint es echt. Es fühlt sich echt an, nicht geheuchelt. Mehr weiß ich nicht. So, die Bedrängnis wird zeigen, wie echt das ist. Aber es gibt Dinge, die toleriere ich. Und Jesus sagt, ich weiß, Wille, wo du wohnst. Ich kenne deine Umstände. Ich weiß deine Situation deines Lebens, deine familiäre, deine finanzielle, deine gemeindliche, deutsche. Ich weiß das. Und das ist gut. Und ich weiß, dass du mich liebst. Aber ich habe etwas. Ein wenig, gell? Ich würde so gern, dass es mir gilt, so ein wenig. Dass Jesus sagt, ein wenig ist bei dir. Ich fürchte nicht. Ich habe ein wenig. Das hat mich echt ermutigt. Aber gegen dich und das wiederum nicht. Ich habe etwas gegen dich. Das ist schon ernsthaft, oder? Wenn Jesus sagt, ich habe etwas gegen dich. Für mich wäre gut, gell? Gegen mich. Und was hat er gegen Gemeinde Pergamon? Nochmal, nur, dass wir den Kontrast haben. Eine Gemeinde, die angesichts des Todes immer noch an Jesus festhält, das ist doch eine tolle Gemeinde. Ist doch eine tolle Gemeinde. Ich sage so, heute würden die wenigsten etwas an ihnen auszusetzen haben. Wir werden Vorbild für die ganze Region. Bei Open Doors werden die das Vorzeigegemeinde. Und weder würde irgendjemand sagen, ja, guck mal, aber da, dann sagen sie, hallo, weißt du, was sie alles durchmachen? Was hat Jesus gegen sie? Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileam festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie die Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tun und Buß, also jetzt kam der Bußruf. Also, was hat Jesus das Wenige? Achten wir erstmal darauf. Du hast solche, nicht du bist. Die Gemeinde ist wirklich lebendig. Die Gemeinde ist wirklich gläubig. Und die Gemeinde ist bereit, für Jesus zu sterben. Das ist nicht das Problem. Aber die hat ein Problem. Sie hat solche, die sie toleriert. Es gibt so ein paar Punkte, da ist sie tolerant. Und zwar wem gegenüber? Konkret gegenüber der Nikolaiten. Sie toleriert Nikolaiten unter sich. Und schaut mal, guck mal in Kapitel 2, Vers 6. Sagt Jesus zur Gemeinde Ephesus. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Jesus hasst die Nikolaiten und Ephesus hat auch gehasst, gell? Aber jetzt, mittlerweile, du hast sie nicht. Also du hast sie bei dir. Ja? Sie sind da. Schau mal, nicht so, du bist ein Nikolait, das ist nicht der Vorwurf. Nicht, du lebst wie die Nikolaiten, das ist auch nicht der Vorwurf. Sondern es sind solche da. Du hast solche bei dir. Und du entweder merkst es nicht, beziehungsweise ich glaube, und du tolerierst es. Sie sind bei dir. Das ist dein Problem. Und so beginnt es. Man kann sagen, ja, wo liegt es? Das ist doch nicht so schlimm, oder? Deswegen sagt Jesus, ja, etwas wenig. Aber wisst ihr was? Aus dem Wenigen wird viel. Aus dem Wenigen wird später Thyatira. Dann ist nicht nur, dass solche da sind, sondern dann ist es so, und du gewährst sie. Du erlaubst es. Du akzeptierst es. Und dann kommt die Folge, dann kommt Sardes und dann sind sie tot. Darum muss Jesus an dieser Stelle sofort einhaken, weil er weiß, was diese Toleranz, dass man solche bei sich nicht akzeptiert oder toleriert, was es ausmacht. Ich will uns das wirklich ans Herz legen und in die Konsequenz. Hier sagen wir nicht als Menschen, das sagt Jesus. Er ist der, der die Gemeinde sieht, die in der Gemeinde wandelt, dem die Gemeinde gehört. Er weiß, was es mit der Gemeinde macht. Und ich möchte euch zeigen, warum. Jetzt ist es ganz interessant. Er sagt, du hast solche, welche die Lehre Biliams festhalten. Achtet darauf. Nicht, du hast solche, die nach der Lehre Biliams tun. Hier sind nur solche, die von dieser Lehre Zeugnis geben. Sie reden davon. Sie halten daran fest. Es gibt welche, die haben bestimmte Überzeugungen und Meinungen, Positionen. Die Gemeinde hat einen Standpunkt, aber unter ihnen gibt es halt solche. Ja, sind wir halt tolerant. Wie oft habe ich das in unseren Diskussionen, in unserer Gemeinde gehört? Es gibt halt viele Meinungen. Man muss sich stehen lassen, gell? Und wenn man das so sagt, wisst ihr, wie gut man klingt? In dem Moment, ich will es anders sagen. Guck mal, wir sind in der Welt, gell? Sollen wir die Nächsten lieben? Richtig, gell? Und Feinde sogar lieben. Jetzt stellen wir, wenn wir uns hinstellen und sagen, es gibt nur einen Weg. Und der geht nur über Jesus Christus. Keine andere Religion vermag, zu Gott zu führen und ewiges Leben zu geben. Wenn wir diese Exklusivität benennen und auf sie pochen, in den Pfeiler einschlagen, dann sind wir intolerant. Dann sagen wir automatisch damit, kein Buddhismus, kein Islam, es gibt keinen anderen Weg. Und das ist dann vorbei. Wenn wir jetzt das sagen, dann sagen wir doch nicht, oh, ihr seid alle böse und schlecht. Aber in dem Moment, wo wir uns positionieren und sagen, es gibt nicht viele Meinungen, man kann nicht sagen, es gibt viele Wege. Versteht ihr? Was denkt dann die Welt von uns? Diese Fanatiker, Intoleranten, die Fundamentalisten, was auch immer. Und das ist dann sofort negativ, gell? Aber wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ich bin davon überzeugt, ist der Weg, aber du bist halt davon überzeugt, ist dein Weg. Wow, guck mal, was für ein Weltoffener. Und die sind gut angesehen. Steht man in der Gemeinde, positioniert man, predigt man oder sagt man, das ist die Wahrheit. Die einen werden es gut finden, die anderen werden es hassen. Dann kommt ein anderer und sagt, ich habe auch eine Wahrheit. Aber jeder hat halt seine Meinung und den liebt man. Weil er ist ja so, niemand so böse und macht dann nicht so, ihr versteht, was ich meine. Das ist viel einfacher. Das Problem noch ist ja nicht mal so sehr. Ich komme und sage, ich habe die Lehre Biliams. Boah, wie kannst du nur? Das Problem ist ja, da ist jemand da, der diese Lehre hat und ich sage, naja, ist halt seine Meinung. Hauptsache, wir haben unsere. Du hast solche, welche die Lehre Biliams festhalten. Warum ist es für Jesus so wichtig, obwohl diese Gemeinde bis zu dem Tod geht und eigentlich hier nur Ermutigung bräuchte? Nur so, halte aus, versteht ihr? Warum sagt Jesus das? Weil er weiß, was das ausmacht. Und interessanterweise sagt er, sie haben die Lehre Biliams. Interessant, gell? Das heißt, es hat sich eine Lehre durchgezogen durch die Hunderte von Jahren, bis nach Pergamon gab es eine Lehre Biliams. Ich bin mir sicher, dass sie nicht gesagt haben, ich glaube an die Lehre Biliams. Oder man hat sie nicht genannt, die Theologie Biliams. Man kannte gar nicht Biliam. Man kannte sie unter dem Namen Nikolaiten. Aber jetzt macht Jesus Folgendes. Er sagt, die Nikolaiten sind wie Biliam. Nikolaiten machen das, was Biliam macht. Und wir brauchen nicht darüber spekuliert, wer die Nikolaiten sind. Denn du findest in der Schrift keinen Hinweis, die Nikolaiten sind die waren in Ephesus oder in Pergamon. Das Einzige, was wir haben, ist hier, dass der Hinweis hier, obwohl die Epheser Nikolaiten hassten, finden wir im Brief Ephesus keine Nikolaiten. Das heißt, wir haben keinen Zugang zu den Nikolaiten über die Geschichte. Aber brauchen wir auch nicht, das ist das Gute. Jesus sagt, um die Nikolaiten zu verstehen, wer sie sind, müsst ihr die Lehre Biliams verstehen. Denn die machen nichts anderes, was Biliam macht. Das ist in der gleichen Art und Weise. Und wenn wir verstehen, wer Biliam ist und was seine Lehre ist, dann verstehen wir die Nikolaiten. Und dann verstehen wir auch unsere Biliams und Nikolaiten unserer Zeit. Und das ist der Weg, den Jesus hier geht. Wir müssen also verstehen, was ist die Lehre Biliams. Und hier hat es nichts damit zu tun, dass wir jetzt Nikolaus blöd finden müssen. Und nicht mal Weihnachten feiern. Weil die Nikolaiten haben Weihnachten eingeführt. Das ist der Nikolaus und das kommt dann aus Russland. Und hat nichts mit Christus zu tun. Also keine Tannenbaum aufstellen dieses Jahr. Alles Mögliche, schon alles erlebt, schon alles gehört. Ja? Und den Teufel bei dem in Nikolaus. Auch Welt, ja klar. Ja? Wir glauben doch nicht an den Weihnachtsmann. Ich habe lange daran geglaubt nebenbei. Bis mein Onkel so fies war. Meine Mutter hat mich, Entschuldigung, wenn ich das alles, hat mich Ferien zum Onkel geschickt, dass sie ein bisschen Ruhe hat. Und das Erste, was er macht, was, du glaubst an Weihnachtsmann? Und hat mir die Illusion genommen, ich bin ganz fix und fertig nach Hause gefahren. Es gibt keinen Weihnachtsmann, ich war immer überzeugt, der irgendwie gibt es. Papa und Mama, da war ich noch mehr sauer. Warum? Weil sonst hat jemand der Weihnachtsmann das verbockt, aber jetzt weiß ich, die Eltern. Mir das falsche Geschenk geschenkt. Oh Mann. Entschuldigung. Also, nichts mit Nikolaiten, sondern wer sind sie? Darf ich kurz euch daran erinnern und beziehungsweise hineinnehmen, was ist die Lehre Biliams? Ja? Haben wir in einem Kurs AT gemacht, gell? Eine für mich eine faszinierende Geschichte und in diesem Studium damals auch eine erleuchtende und eine herrliche Begebenheit. Und die will ich jetzt kurz zusammenfassen mit euch und das hier übertragen, dass wir verstehen. Und auf das Herrliche zu sehen, wie die beiden AT und NT sich ergänzen. Das heißt, um Offenbarung verstehen, musst du 4. Mose 24, 25, 26 verstehen. Und dann ergibt sich dann dieser Zusammenhang. Eine wunderbare Erkenntnis. Wir gucken uns das an, wir schlagen das gleich auf. Bevor wir aber aufschlagen, lesen wir, was Jesus, erstmal mal, wie Jesus es definiert und dann wollen wir es entdecken. Schaut mal, was er sagt. Welche die Lehre Biliams festhalten, also sie halten an dieser Lehre fest, das ist für sie wichtig, sie wollen sie nicht aufgeben. Und dann heißt, der den Balak lehrte, also es geht um eine Lehre. Biliam lehrte etwas. Er sagte etwas, wie man etwas tun muss, wie man etwas verstehen muss. Es ist eine Lehre. Interessant, es ist erstmal eine Lehre. Und was lehrt er? Eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen. Also, warum erwähnt er das Wenige? Warum ist es, obwohl nur welche da sind und sie selbst noch gar nicht das tun, was Biliam gelehrt hat, oder die Lehre des Biliams oder Nikolaiten. Warum ist es so wichtig? Weil er sagt, weil die Gefahr ist, es ist eine Falle. Wenn ihr nicht aufpasst, fallt ihr damit hinein. Euer Zustand gerade ist gut. Ich habe ausharren und nicht verleugnen bis in den Tod, ja. Aber hier gibt es eine Kleinigkeit. Es ist vielleicht unscheinbar. Es sind vielleicht ein, zwei da. Die haben eine bestimmte Lehre. Und wenn ihr nicht aufpasst, geht ihr unter. Immer wieder sage ich das. Dann höre ich etwas, ich kriege etwas mit, ich gehe auf die Barrikaden, bei mir schlagen Alarmanlagen. Und dann sagen, Willi, das sind doch nur ein paar. Schau doch auf die vielen. Wisst ihr was über die Erfahrung der paar Jahre, die ich habe in der Gemeinde leben? Ich gucke nie auf die vielen. Denn übrigens ist das nie der Maßstab für irgendetwas gewesen. Ob es viele sind oder nicht. Sondern ich gucke auf die wenigen. Und ich weiß, was die wenigen den vielen antun können. Und es reicht einer zum Guten und es reicht einer zum Bösen. Und einer kann am Lenkrad in die richtige Richtung führen und einer kann in die falsche Richtung führen. Die Mehrheit war nie der entscheidende Faktor. Weder in der Welt noch im geistlichen Bereich. Ja? Wir denken, aber guck mal, es sind doch viele, die es wollen. Es sind ein paar. Es sind ein paar, die langsam anfangen und ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und darum sagt Paulus, fegt den Sauerteig hinaus. Das ist, was hier passiert. Jesus sieht, dass sie etwas an Sauerteig akzeptieren. Und es ist nicht viel. und unscheinbar. Und er weiß, was es machen wird. Darf ich so sagen, wenn wir Dinge nicht zu Ende denken, dann setzen wir uns großer Gefahr aus. Wir sind so in geistlichen Dingen, in geistlichen Lehren und Wahrheiten sind wir so kurzsichtig. Wir sagen, wo liegt das Problem? Ist doch nicht schlimm. Ist doch gut. Hat doch auch Jesus gesagt. Hat doch auch Bibelzitate. Hat auch doch Hingabe an Gott. Und das, wo liegt das Problem? Und ich sage, wenn du denk doch zu Ende, geh doch den ganzen Weg. Wenn das wahr ist, wenn das die Aussage ist, welche Auswirkungen hat es dann? Und da fehlt mir oft die Mündigkeit, Dinge zu Ende zu denken. Man ist zu kurz, kurzsichtig. Wie hat sogar kein Theologe oder Prediger gesagt, grob formuliert so, dass die meisten Probleme darin entstehen, dass Menschen Dinge nicht zu Ende denken. Die großen Probleme, und das ist, ich glaube, das war sogar Hans-Peter Reuer hat ihn mal zitiert, deswegen habe ich das. Und ich sage, genau das ist der Punkt. Man geht nicht die Dinge zu Ende. Und Jesus weiß, wenn man die akzeptiert, was kommt, warum? Es ist eine Falle. Es ist ein und eine Falle stellt man wie? So, dass man hineinfällt. Und dann gräbt man nicht ein Loch und dann geht man hin und sagt, oh, ein Loch. Das ist keine Falle. Und dann schild Fall rein. Spring bitte rein und sterbe. Niemand würde das tun so. Eine Falle bedeckt man und pflastert man so mit Blättern und Ästen, die dünn sind, aber die so aussehen wie alles andere auch. Wie der andere Waldboden auch, oder? Und man denkt, ah, ich bin sicher. Und geht's runter. Das ist eine Falle. Es ist nicht offensichtlich. Darum müssen wir wachsam sein und prüfen. Und darum sagt Jesus, lass uns auf eine etwas genau schauen. Hier gibt es eine Lehre, sie ist wie eine Falle. Das ist eine Falle. Und die Falle wird was hervorbringen? Ich sage, so, dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Die Falle bestand darin, dass Bileams Lehre dazu gebracht hat, dass das Volk Gottes Götzenopfer aß und Unzucht trieb. Okay? Wie hat Gott darauf reagiert? Mit Gericht. Mit Reinigung des Volkes, oder? Und wenn der Priester Pinas nicht sich verwendet hätte und das Gräuel nicht entfernt hätte, wäre das ganze Volk gestorben. Richtig? Lasst uns diesen Kontext aufgreifen, verstehen, was mit Bileam und was da passiert ist. Wir werden das nicht im Einzelnen auslegen. Ihr könnt das gerne nachhören. Ist alles aufgenommen, aber ich werde euch trotzdem hineinnehmen. Vor allem für die vielleicht heute nur einmal heute da sind. 4. Mose, mein Lieblingsbuch. Wir starten ab 22. Ich gebe euch einen kurzen Überblick. Habt ihr Lust, mit mir die Lehre Bileams kennenzulernen und dann zu verstehen, warum Jesus so dringlich vor der Toleranz gegenüber dieser Lehre warnt? Das Volk Israel, ich fasse es wirklich so schnell wie möglich zusammen, ihr könnt 4. Mose 22, ihr könnt mit mir, ihr könnt sozusagen in eurer Bibel das so ein bisschen an Kapiteln mitverfolgen oder wenn ich ein, zwei Stellen vorlese, dann euch markieren. Also, das Volk Israel ist kurz davor, wieder ins verheißene Land hineinzuziehen. Ja? Wir sind so gegen Ende vom 4. Buch Mose. Dann kommt das 5. Buch Mose mit der Ausrichtung, das sind wir jetzt gerade im Seminar. Also, und bevor es dann hinüberzieht, kommen sie auf die Ebene Moabs. Und Moab hat ein Problem. Mit Israel. Es hasst Israel. Es will nicht, dass Israel durchzieht. Überlegt mal, sie können ja sagen, okay, lasst uns in Ruhe. Israel zieht durch. Du willst ja nicht bei uns im Land Moab sein. Wir lassen dich in Ruhe. Lass du uns in Ruhe. Hab dein Glauben. Hab dein verheißenes Land. Wir sind zufrieden. Nein, sie stellen sich in den Weg und sagen, du kommst hier nicht vorbei. Hass. Sie wollen sie ausrotten. Aber jetzt ist das Problem. Der König, das ist Balak, nicht der Fußballer, sondern ein König. Ich weiß nicht, ob die Eltern, die wussten, was für einen Namen sie ihm gaben. Auf jeden Fall, dieser König Balak will sie zerstören. Und er weiß, okay, ich kann sie nur zerstören, wenn Gott nicht mit ihnen ist. Weil wenn Gott mit ihnen ist, und wir haben gesehen, was Gott mit ihnen macht, was passiert mit ihnen? Also hat er eine Idee, ich hole mir einen Propheten, einen heidnischen Propheten, nicht einen Gottespropheten, einen Wahrsager. Und er soll das Volk einfach verfluchen. Und wenn das Volk verflucht ist, wer kann dem Volk helfen? Da können wir es vernichten. Wer unter dem Fluch ist, da ist der Tod, ist dem Tode nah. Gute Idee, holen den besten Wahrsager der damaligen Zeit, investieren viel Geld, nehmen wirklich viel Geld in die Hand und holen Bileam. Und dieser Bileam ist dieser Wahrsager, dieser Prophet, der falsche Prophet. In den Augen ein Prophet, in unseren Augen ein falscher Prophet. Und sie holen ihn. Und die ganze Geschichte ist ja schmeichelhaft. Das liebe ich, wie Gott den Bileam dann erzieht und so weiter. Gell? Das ist sehr interessant. Bileam, der ist nämlich sehr geldgierig. Er denkt, cool, wenn ich davon leben kann, ist gut. Wenn ich viel davon habe, noch besser. Und er würde gerne das Geld haben, aber Gott sagt, du darfst nicht. Und er steht in der Klemme. So, wem will er mehr gehorchen? Und er hadert mit Gott und bittet ihn so lange im Prinzip, bis Gott ihm erlaubt, ja? Und dann denkt er, gut, hat Gott überredet, jetzt kann ich das Geld haben. Und wir haben uns im Einzelnen das ja jetzt angeschaut. Und als dann Bileam loszieht, unterweist ihn Gott durch den Esel. Der Esel redet zu ihm und sagt, du störrischer, dummer Prophet. Und Gott sagt ihm und zeigt, guck mal, er zeigt ihm auf, der Grund, warum, also der Bileam war so sauer auf den Prophet, auf dem Esel, dass der Esel nicht das tat, was Bileam wollte. Und obwohl der Esel mehr sah, als der Prophet sah. Aber, und Gott sagt, gell, Bileam, bist ganz schön stinkig auf den Esel. Ja, du dummer Esel, mach nicht, was ich will. Und der Esel sagt, wann habe ich jemals dir widersprochen? Ein Esel widerspricht oft. Und dieser Esel hat nie dem Propheten widersprochen. Toller Esel. Und sagt, wann habe ich das getan? Wenn ich jetzt einmal widerspreche, vielleicht hat es einen Grund. Ich wollte dich vom Leben, am Leben bewahren. Du wärst gestorben, wenn ich da weitergegangen wäre. So redet Gott durch den Esel zu ihm. Und Gott sagt, gell, der Esel macht nicht so, wie du willst. Nein, und Gott sagt, und warum machst du nicht so, wie ich will? Die Lektion ist, der Prophet lernt eine schockierende Nachricht. Er ist dümmer wie ein Esel. Wirklich, das ist die Erniedrigung. Okay, dann sagt Gott, jetzt geh. Jetzt geht er hin. Und jetzt muss er verfluchen, damit Balak das Volk töten kann. Aber jedes Mal, wenn er es fluchen will, kann es nicht. Und wisst ihr warum? Und das ist die herrlichste Nachricht. Das ist so ein Evangelium in dieser Geschichte. Ich liebe es sehr. Warum? Jedes Mal, wenn Balak führt den Bileam, den Propheten, auf den Berg und zeigt das Volk vom Berg. Das heißt, er bekommt so die Perspektive. Und er sieht dieses Volk und sagt, okay, wir verfluchen es. Guck mal, böse, guck mal, habgierig, guck mal, aus verschiedenen Gründen. Er bekommt sozusagen eine Übersicht über das Volk und sucht sozusagen nach Gründen, um es zu verfluchen. Und glaubt mir, wenn man das Volk Israel kennt, gibt es genügend Gründe, es zu verfluchen. Gell? Aber obwohl es genügend Gründe gibt, er eine gute Perspektive auf das Volk, auf das Volk hat, von den Bergen, kann er sie nicht verfluchen, weil Gott sagt, nicht verfluchen. Und warum? Und da kommen so herrliche Aussagen. Bileam sagt dann, Kapitel 23, Vers 8, wie soll ich verfluchen, wenn Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, wenn der Herr nicht verwünscht hat? Wie soll das funktionieren? Wenn Gott das Volk nicht verflucht, wie kann ich es verfluchen? Geht nicht. Und das ist doch Wahnsinn, gell? Dass Gott dieses Volk nicht verflucht. Also wie oft hat Mose über das Volk geflucht? Wie oft würden wir fluchen? Aber Gott nicht. Warum nicht? Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht, geredet haben und es nicht, Entschuldigung, und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? Wenn Gott doch etwas versprochen hat, er kann sein Wort nicht ändern, denn er ist treu. Er kann sich nicht verleugnen. Und wenn er gesagt hat, das Volk ist meins und ich bringe es ins verheißene Land, wird er es nicht tun? Ist egal, wer wird gegen die Auserwählte Gottes Anklage erheben, wenn Gott da ist, der rechtfertigt. Versteht ihr? Hier geht es nicht darum, ob das voll gut ist oder nicht. Hier geht es nur darum, ob es Gott will oder nicht. Und ob es Gott rechtfertigt oder nicht. Diese Perspektive wird so herrlich entfaltet. Warum das so ist, ich kürze es ab, warum es so ist, ist, weil ein Königsjubel unter diesem Volk da ist. Weil Gott gesagt hat, es wird eine Zeit kommen, da wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und da kommt die Weihnachtsprophezeiung. Und diese Weisen aus dem Morgenland, die Magier aus dem Morgenland, die Wahrsager aus dem Morgenland, kennen die Wahrsagerei von William. Und sie verstehen und wissen, dass das Volk kann nicht verflucht werden, weil daraus der Messias kommt. Das ist der einzige Grund, warum Gott dieses Volk nicht verfluchen wird. Nicht wegen dem Volk, sondern wegen dem Messias. Der einzige Grund, warum Gott uns nicht verfluchen ist, ist nicht wegen uns, sondern wegen dem, weil Christus in uns ist. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Steckt in dieser ganzen Bileams-Geschichte. Also, das Volk ist nicht gut, aber Bileam kann es nicht verfluchen. Warum? Weil Gott es segnet. Also, Balak total enttäuscht. Das Geld zum Fenster rausgeworfen. Nee, Bileam würde es ja nur kriegen, wenn es verfluchen würde. Und Bileam denkt, Mensch, wie kriege ich das Geld trotzdem? Judas Kapitel gibt es nicht, Vers 11, glaube ich. Judas 11, 2. Petrus 2. Die sagen, dass Bileam ein falscher Prophet war, ein Irrlehrer war, einer, der den Lohn der Ungerechtigkeit geliebt hatte, den Weg der Ungerechtigkeit. Bileam wird immer in diesem negativen Licht gestellt. Also Bileam überlegt sich und sagt, wie kann ich Geld kriegen? Also das ist der Weg Bileams, noch nicht die Lehre Bileams. Aber es ist der Weg. Und das kennzeichnet übrigens oft die falschen Propheten. Es geht ums Geld. Als mir diese Wahrheit klar wurde, hat sich in meinem Gelddenken und radikal was geändert. Zum Beispiel, ich bin ja oft unterwegs und man fragt mich nach dem Honorar. Und ich habe kein Honorar. Also ich sage nicht, mein Stundensatz ist das. Ich sage, gebt, was ihr geben wollt und was ihr geben könnt. Die einen gibt es mehr, die anderen weniger. Bis heute fahre ich gut damit. Der Herr gibt überreichlich. Aber der Punkt ist, ich sage nicht, ich könnte sagen, oh, mein Stundensatz. Als ich mein Masterstudium machte, sagte mir einer, das machst du nur, um mehr Geld zu kriegen. Wahrscheinlich höhere Ausbildung. Ich sagte, wie? Also wenn ich Geld verdienen würde, dann würde ich in meinem alten Beruf bleiben. Dann würde ich nicht ins Reich Gottes wechseln. Und dann schrieb einer, ein Kommentar, der macht es nur fürs Geld. Mir. Ich bin schier. Das war für mich die schlimmste Kritik, die ich je gehört habe. Und dann ab diesem Moment gesagt, ich werde nie danach fragen. Ich werde nicht sagen, ja, ihr habt vergessen, mir was zu überweisen. Ab dem Moment, ich hatte es früher getan, weil immer wenn ich dachte, das tut mir leid, aber die Fahrtkosten wären nett, mir zu erstatten. Mit viel Überwindung habe ich das geschrieben, weil ich dachte, ich muss ja davon leben. Ab dem Moment habe ich es nie wieder getan, weil ich habe gesagt, wenn das der Eindruck ist, ich mache es fürs Geld, dann gehe ich lieber pleite. Deswegen ist mein Satz, umsonst habe ich es bekommen, umsonst gebe ich es weiter. Und der Herr, ich will nur an dieser Stelle, das ist kein Geld bitten, der Herr gibt überreich und genug. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Und Bileam aber, und das ist ein Kennzeichen der falschen Propheten, die machen fürs Geld. Es geht ums Geld, Profit machen. Das ist ein Weg, das ist Welt. Ob man dabei christlich rüberkommt, ist egal. Ob man dabei das Evangelium verkündigt, ist auch egal. Wenn die Leute zahlen, dann mache ich es halt, gell? Er hat es fürs Geld gemacht. Und er suchte und er fand einen Weg. Und wisst ihr wie? Er hat eine Lehre entwickelt, er hat eine Überlegung. Er hat gesagt, okay, wie kriegen wir dazu, dass Gott sie nicht mehr segnet? Okay? So. Guck mal, wie schlau. Wir können sie nicht verfluchen, wir können sie nicht besiegen. Warum? Gott ist auf ihrer Seite. Wir müssen sie nur dazu bringen, dass Gott nicht mehr auf ihrer Seite ist. Okay? Guck mal, wie schlau. Das ist der Trick. Bringen wir sie dazu, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Und dann wird er sie strafen. Das ist die Falle. Und wie macht er das? Schaut mal Kapitel 25, 4. Buch Mose. Und Israel blieb in Schittim Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Götzen. Okay? Das Volk bleibt da in dieser Ebene. Und dann auf einmal lesen wir, nachdem solche herrliche Verheißungen und diese kein Verfluchen und sicher in Gottes Hand. Und auf einmal lesen wir, und das Volk treibt Unzucht. Merkt ihr, das ist die Perspektive Gottes, Berg und dann Tal. Und jetzt passiert Folgendes, dass Gottes Zorn entbrennt und Gericht entsteht. 24.000 Menschen sterben. 24.000. Warum? Weil Bileam sie verflucht hatte? Weil Balak sie getötet hatte? Die hatten nichts damit zu tun. Können wir vorstellen, wie Balak dann die Nachricht mit, weißt du, in Israel sind gerade 24.000 gestorben. Was? Wir haben nichts gemacht. Bileam sagt, Geld. Habe ich hingekriegt. Ja, wie das denn? Eine Falle. Wir haben sie reingelegt. Wir können ihn nicht dazu bringen, dass Gott sie verflucht. Wir müssen dazu bringen, dass Gott auf sie zornig ist. Wie? Sie sollen mit Gott fremd gehen. Sie müssen nur einem anderen Gott hinterherlaufen. Sie müssen nur anderen Götzen anbeten. Und wisst ihr was? Der Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und dann wird er sie züchtigen. Okay? Also, das Mittel, die Falle ist Götzendienst. Aber wie macht man das? Kommen sie rein nach Israel und bringen so Götzen, stellen so Götzen hin und sagen, betet diese Götzen an. Und die würden sie da rausjagen, oder? Denn sie haben das erlebt, was mal mit dem goldenen Kalb passiert ist. Das passiert nicht so schnell. Versteht ihr? Es ist nicht so offensichtlich, man muss, ja, glaubt er nicht mehr an Gott, glaubt nicht mehr an Jesus, glaubt nicht mehr an die Erlösung. Man kommt nicht so einfach da hinein und präsentiert einen falschen Götzen, eine falsche Lehre. Das wird mit Raffinesse gemacht. Das wird so getarnt, es wird als Falle präsentiert. Und zwar wie? Wie funktionierte die Falle hier? Erstmal heißt es hier nur Folgendes. Und Israel bleibt da und das Volk fing an, Unzucht zu treiben. Und zwar mit wem? Mit den Töchtern? Moabs. Irgendwie fing Israel an, ihre Frauen zu verlassen und sich die Frauen von den Moabitern zu nehmen. Unzucht zu treiben, Ehebruch zu treiben. Irgendwie haben sie es hingekriegt, dass die Israeliten dachten, diese Frauen, die sind echt schön da. Also unsere Frauen sind nicht so schön wie die. Und die sind so attraktiv. Und wäre schön, so eine Frau auch zu haben. Und was ist das Schlimme? Ist doch auch eine Frau. Ist ja kein Mann. Und sie kamen und sie fingen an, sich Frauen von diesem Volk zu nehmen, sich mit ihnen zu verheiraten. Und nachdem sie geheiratet haben, begannen die Frauen etwas zu tun. Sie zum Götzendienst. Sie brachten sie dazu, dass sie anfingen, die gleichen Götter anzubeten wie die Frauen. Die Falle war daran, ihnen ein Bedürfnis zu stellen, das sie für so schön und wichtig und lebensnotwendig und herrlich und erfüllend fanden, und mit diesem Bedürfnis sie abzuholen und sie dadurch, ohne dass sie merken, an einen Götzendienst zu führen. Raffiniert, oder? Ich kann nicht und sage, betet den Baal an, Peor, betet ihn an. Nein, nein, sie brachten das, die Falle war darin, dass sie die Frauen schön toll fanden. Sie heirateten und dann die Frauen sagten, wenn du mich liebst, dann gehst du heute mit mir zum Gottesdienst. Aber nicht zu diesem Gottesdienst, sondern zu diesem Gottesdienst. Wenn du willst, dass du keinen Entzug kriegst, dann... Versteht ihr? Die Frauen wissen, welche Knöpfe man bei Männern drücken muss. Ja. Und das taten sie hier. Die Frauen haben ihn... die Männer weggebracht. Und so kam Götzendienst in die Gemeinde. Eigentlich erschreckend, oder? So. Das ist die Lehre Bileams. Und wieso Bileam? Geht mal mit mir in Kapitel 25. Vers 16 lesen wir noch Folgendes. Also das Gericht findet statt. Ich mache gleich wieder Pause, gell? Die Stunde ist schon wieder rum. Ich mache das noch kurz zu Ende. Vers 16. Und also das Gericht findet statt, Binias steht auf und kämpft, und wir haben uns das angeschaut im Alten Testament, dass wir hier ein Bild auf Christus haben, dass wenn Jesus der für uns durchbohrt wurde und nicht der einen anderen durchbohrt hat, so das Gericht wegnahm. Also wir haben ein tiefes, herrliches Bild auf Christus in diesem hohen Priester Pinias, der hier handelt. Könnt ihr euch, die Makkabäer haben sich darauf berufen, übrigens auf diesen, ja. Auf jeden Fall, die Geschichte ist herrlich. Vers 16 heißt, und der Herr redete zu Mose und sprach, bedrängt die Midianiter und schlagt sie. Er sagt, rottet sie aus, und zwar komplett. Denn sie haben euch bedrängt durch ihre List, womit sie euch überlistet haben in der Sache des Peor, so in der Sache. Vernichtet sie, bringt sie raus, keine Toleranz von Moabitern. Weg damit. Warum? Es war eine List. Mit einer List wurde die überlistet, Götzendienst zu betreiben. Mit mir Ehebruch, mit mir die Ehe zu brechen, die Beziehung, Unzucht, Götzendienst, all diese Begriffe. Wir werden darüber nachdenken, was das mit Pergamon und auch mit uns als, wo das für uns gilt. So, aber hier heißt, verstehen wir, es war listig. Wir konnten das fallen. Gott sagt, da wurde eine List betrieben. Welche List? Geht mal mit mir in Kapitel 31. Also, jetzt muss Mose, bevor er ins verheißene Land rüberzieht, nicht rüberzieht, bevor das Volk rüberzieht und Gott sagt, du darfst nur das anschauen, Mose da muss noch eine Sache machen. Und zwar die Moabiter bitte auslöschen. Interessant, gell? Bevor er in die Verheißung hineingeht, sagt Gott, vorher Moab auslöschen. Warum? Und dann werden die Gründe genannt. Gott sagt, räche dich. Räche dich an dem, das dich zur Sünde bringt. Das muss ausgelöscht werden. Gott übt Rache an der Welt. So wie wir gelesen haben in Offenbarung 18. Ja? Gefallen, Babylon, diese Hure, gefallen, die zum Götzendienst und auch getötet hat, die Propheten und so weiter. Und so müssen sie es tun. Und wisst ihr, wer kämpfen muss? Vers 6. Und Mose sandte sie 1000 für jeden Stamm zum Heeresdienst aus. Sie und Pinhas. Also wer muss diesen Kampf führen? Nicht Josua, auch nicht der hohe Priester Eleazar, der Vater von, sondern dieser junge Mann, der sich verwendet hat fürs Volk. Das heißt, hier in unserem Bild, hier zieht Christus voran. Ja. Und sie müssen die Könige töten, die Herrscher töten. Schaut mal Vers 8. Und sie brachten die Könige von Midian um, zusätzlich die von ihren erschlagenen Evi und Rekem und Zur und Hur und Reba, 5 Könige von Midian. Und auch Bileam. Zack, töten sie wen auch? Bileam. Das heißt, der ist wieder zurück, gell? Wahrscheinlich wollte sein Geld holen. Und dann warum? Warum haben sie auch Bileam getötet? Und das lesen wir in Vers 16. Sie sind ja auf den Rat Bileams, den Söhnen Israels, ein Anlass geworden, in der Sache dem Peor und eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. So bringt nun alles Männliche unter den Kindern um und bringt alle Frauen um, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben. Aber alle Kinder, alle Mädchen, die den Beischlaf eines Mannes nicht gekannt haben, lasst euch am Leben. Ihr aber lagert 7 Tage außerhalb des Lagers, jeder, und dann müssen sie ihn sündigen. Krasse Geschichte für uns, auch dieses bringt alles um und Kinder und so. Das, wir brauchen hier über die Gerechtigkeitsfrage nicht reden, denn jeder Sünder verdient den Tod. Das ist nicht der Zugang zu diesem Text. Der Text zeigt uns, dass das, was uns Gott von Gott wegbringt, das, was uns verführt, Götzendienst zu treiben und mit Gott Ehebruch zu begehen, dass Gott sagt, das muss radikal weg. Keine Vermischung. Nur etwas, was rein ist. Nur etwas, was noch unbefleckt ist. Nur etwas, was noch nicht die Verbindung eingegangen ist. Aber das, was geschmeckt hat, das, was erlebt hat, das muss weg. Nichts Unreines. Und da ist der Auftrag. Und dann sagt Gott, warum? Sie sind durch den Rat Biliams. So, Biliam hat eine Falle gestellt. Er hat dem Balak eine Falle gestellt. Er hat gesagt, wir kriegen das Volk so zu Fall, indem wir sie dazu bringen, indem wir ihre Bedürfnisse, indem wir eine Verlockung, indem wir ihnen Versuchen vor die Nase bringen, denen sie nicht widerstehen können, aber die nicht offensichtlich ist. Nicht durchschaubar sofort. Nicht schlecht auf den ersten Blick, sondern schön auf den ersten Blick. Und die werden es nicht merken. Und das ist eigentlich gar nicht das, die Falle selbst, dass die anderen Frauen heiraten, sondern die Falle ist, dass diese Frauen sie zum Götzendienst bringen. Also da ist die Falle, das ist so, um die Ecke. Könnt ihr folgen? Gehen wir kurz zurück zu Pergamon und dann machen wir wieder eine Pause. Habt ihr so ein großes Bild von Biliams Geschichte und von, ja? So, jetzt sagt Jesus, der Gemeinde in Pergamon, die eigentlich, deswegen sage ich, die so gut dasteht. Und warum dieses Aber? Weil er sieht, da ist jemand da, nicht viele, es sind ein paar, aber die dabei sind, eine Falle dieser Gemeinde zu stellen. Und sie merken es nicht. Sie sehen es nicht. Sie begreifen es nicht. Und zwar lesen wir noch einmal, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Und jetzt begreifen wir, okay, Balak ist die Geschichte des Alten Testaments. Die Nikolaiten sind wie Balak. Aber Nikolaiten, allein vom Namen, ohne dass wir jetzt den Namen deuten, Feind des Volkes, manche übersetzen diesen Namen. Sondern wenn wir diesen, das ist jetzt ein hellenistischer, ein griechischer Name. Hier bewegen wir uns in dieser hellenistischen Welt, in diesem Kontext dieser Welt. Und hier ist eine Lehre der Nikolaiten. Und diese Lehre ist genau die gleiche. Sie stellen eine Falle. Sie lehren etwas der Gemeinde, sie finden in der Gemeinde etwas, was die Gemeinde gut findet oder die Gläubigen gut finden, wo sie sagen, ist doch schön, ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlecht zu heiraten. Nur als Beispiel jetzt, ja, um im Bild zu bleiben, ist nur ein Bild. Und dann nicht merken, wenn sie sich darauf einlassen, was dabei aber rauskommen wird, dass sie letztendlich nicht mehr Gott, sondern Götzen anbeten werden. In dem Kontext ging es praktisch zum Beispiel um den ganzen Tempelkult in Kleinasien. Die sind da groß geworden, oder? Die Geschäfte macht man zusammen, wenn man Göttern geopfert hatte. Da hat man Verträge geschlossen. Gemeinschaft hatte man, Freunde pflegt man dann. Da in den Tempeln, da hat man das Leben genossen, da hat man sich genossen und andere genossen. Und je nachdem, was für einen Gott man angebetet hat, hat es auch ganz starken Bezug zu sexuellen Handlungen. Prostitution, Tempelprostitution, Tagesordnung, Orgien, all diese Dinge. Das war die Praxis, wie man die Göttern huldigt, wie man auch von den Göttern etwas empfängt und wie man sich lebt und liebt. Die ganzen, ich möchte euch das nicht entfalten, das ganze Perverse. Aber ganz ehrlich, kein Unterschied zu unserer heutigen Gesellschaft mehr. Kein Unterschied. Jetzt schafft die Lehre Biliams, das ist doch nicht so schlimm. Ja? Das ist doch nicht so schlimm. Sei doch nicht so klein und so gesetzlich. Und das ist gar nicht das Problem. Und etwas wird als nicht schlimm dargestellt. Ja, stimmt, ist ja gar nicht schlimm. Und dann geht man darauf ein. Und dann geht man darauf ein, lässt sich darauf ein. Und das, worauf man sich dann einlässt, bewirkt in uns eine Herzenshaltung, die uns Stück für Stück weg von Gott bringt. Stück für Stück. Lass uns mal auf der Ebene bleiben. Nur auf der Ebene, das ist weit mehr als das, auf der sexuellen Ebene. Wenn man heute in der Kirche sagt, Sex vor der Ehe ist gegen die Schrift, dann gilt man als hinterweltlich. Geht wie, wo steht's und so weiter. Nehmen wir mal an, die Kirche, und ich sage jetzt Kirche und nehme alles mit hinein, Gemeinden, Verbände und so. Und ich kenne einige, die sagen, das kannst du heute noch nicht so sagen. Pfarrer und Pastoren kenne ich. Das ist, wenn wir in der Welt sagen, ihr könnt vorher nicht schlafen, dann wer wird dann zu uns kommen? Wen haben wir da als Mitglieder überhaupt noch? So, und wer zahlt uns dann die Steuer? Das können wir nicht machen. Also, es ist kein Thema, kein Problem. Jetzt, die Sache selbst ist ja nicht so schlimm, weil die gleiche Sache darf man ja machen, wenn man verheiratet ist, gell? Ist ja, die Sache selbst ist ja nicht das Schlimme, sondern den Rahmen, den Gott steckt. Aber in dem Moment, wo man das aufgibt, wo man eine andere Lehre folgt, die wird dann belegt und Gott ist ja Gott der Liebe und so. Und dann macht, und man geht diesen Weg, man lässt sich darauf ein, dann macht das was mit den Menschen. Es macht was mit deiner Seele. Es macht was mit deinem Herzen. Und in diesem Lebenswandel wird er sich mehr und mehr von Gott abwenden. Wisst ihr warum? Weil er etwas anderes anbeten wird. Und es beginnt allein bei sich selbst. Meine Bedürfnisse, meine Selbstsucht. Ich, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Erfüllung. Ich. Und dann ist der Mensch der Mittelpunkt allen und nicht mehr Gott selbst. Und an dieser Sache wird, wo der Mensch beginnt, gegen Gott Unzucht zu treiben. Dass der Bereich der Sexualität hier so ein großes Thema spielt, weil hier man nicht nur, weil hier wir von einer Sünde reden, die tiefgehender ist. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Selbstbefriedigung. Ein anderes Thema. Wo steht was in der Schrift? Ich weiß, wie viele Themen darüber. Es gibt Bücher, christliche Bücher, die sagen, ist alles gar nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Und das Problem ist nicht die Tat an sich selbst. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was das mit der Seele macht. Was es mit den Menschen macht. Was es mit der Gesinnung macht. Und ich sage euch, da geschieht Unzucht und da geschieht Götzendienst und das verunreinigt den Menschen. Und das führt den Menschen Stück für Stück. Es ist eine Falle. Da kannst du doch nicht so eng sehen, ist doch nicht so schlimm. Ja, stimmt, warum steht in der Bibel nichts drin? Und so. Und dann, Menschen lassen sich drauf ein und es führt sie Stück für Stück. Und sie verfallen innerlich, die verfallen geistlich. Ich nehme jetzt bewusst nur einen Bereich der Sexualität, weil deine... Wenn jemand von euch krank ist, anfällig zum Beispiel für eine Krankheit, dann meidet auch Dinge, oder? Wenn ich weiß, ich kriege schnell eine Erkältung, dann gucke ich, dass ich die Situation... Wir sind heute so körperbewusst wie schon lange nicht mehr. Vegan und... Weil alles wird geguckt, woher kommt was, das kann jemand Körper schaden, kann ja krebserregend sein. Wie viel guckt man drauf, was man isst, was man trinkt, oder? Weil man weiß, man schadet dem Körper, richtig? Der letztendlich aber vergeht und wir einen neuen kriegen. Aber man setzt sich permanent nicht dem materiellen, sondern dem geistlichen Menschen aus und lässt jeden Dreck permanent und lässt zu, dass man sich permanent den Viren aussetzt, darf ich so sagen. Hustet jemand, komm mir nicht zu nahe. Bitte so husten, Dinger tragen, nicht handschütteln, kein Abendmahlskelch nehmen. Ja, ich könnte ja krank werden, Grippe, 2 Wochen. Katastrophe. Aber sich Dingen aussetzen, die geistlich uns krank machen, kein Problem. Da kein Schutz, kein... Selbstverständlich. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Ich will da nicht zu tief ins Detail gehen. Ich will euch nur sagen, der Feind, die Lehre Nikolaiten, die Lehre Bileams ist, er weiß ganz genau, wie unsere an unseren Bedürfnissen packt, wie uns etwas als schön verkauft, wo es gar nicht so schlimm ist. Und dass sich aber das als etwas herausstellen wird, was uns letztendlich von Gott wegbringen wird. Das ist der Punkt. Um für die Gemeinde. Wir können doch nicht Menschen verurteilen für ihren Lebenswandel. Wir können doch nicht Menschen verurteilen für ihren Lebensstil. Wir können doch nicht verurteilen für ihre Lebensgemeinschaft. Ist doch lieblos, wenn wir die nicht annehmen, richtig? Also müssen wir sie tolerieren. Und das wird verkauft als, wir müssen ein Teil dieser Welt werden. Wir müssen die Welt gewinnen. Also müssen wir uns an die Welt anpassen. Wir müssen dahin gehen, wo die Welt ist. Wir müssen zu den Götzentempeln gehen. Wir müssen das Götzenopferfleisch essen. Wir müssen einen Götzenkelch trinken, damit wir bei denen sind. Sonst können wir sie nicht gewinnen. Wir müssen die akzeptieren. Wir müssen sie trauen. Wir müssen. Sonst gewinnen wir die Welt nicht. Und das ist so, das klingt gut, missionarisch. Aber letztendlich ist eine Falle. Und man geht diesen Weg und dann wundert man sich, warum kein geistliches Leben, warum ein geistlicher Verfall, warum kein Glaube, warum keine Kraft. Im Gegenteil, warum Zucht und Ermahnung, warum da ist. Das ist eine Falle. Ich will nicht zu spezifisch da auf diese Dinge eingehen, weil ich dadurch auch die anderen Dinge ausklammere. Aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip, was dahinter steckt. Es wird als etwas dargestellt als eine Lehre, die vielleicht gar nicht falsch klingt. Aber wenn man nicht genau hinguckt, was da passiert ist, was bringt es, wenn man nicht den Weg geht, sieht man, wie das wegbringt. Ich mache nur ein Beispiel und dann schicke ich in die Pause. Ich schlage einen Pfosten ein. Es gibt eine Lehre der Endzeit. Weil wir in der Offenbarung sind, mache ich das als. Und man lehrt etwas, zum Beispiel die Vorentrückung. Okay? Die Vorentrückung der Gläubigen. Vor der Trübsalzahl, bevor der Antichrist kommt. Und damit hat man schon 90% aller Christen gewonnen. Warum? Weil niemand den Antichristen erleben will und weil niemand in die große Trübsalzeit kommen will. Und dann ist gut. Dann will man diese Lehre. Warum findet sie so viel Anklang? Ich sage euch aus einem Grund. Nicht, weil sie biblisch ist. Und weil man sie verstanden hat, weil man die Stellen kennt. Die wenigsten kennen die Stellen dazu. Aus einem Grund, weil man nicht in die Trübsalzeit will. Ein Pastor, der jetzt schon beim Herrn ist, ist gestorben, sehr früh Herzinfarkt gehabt. Er hat gesagt, Willi, ich nehme halt den früheren Bus und nehme du halt den späteren. Hat es mit Humor genommen. Ich sage, ist doch egal, ich nehme halt den früheren. Wenn du willst, nehme halt den späteren. Er wusste, ich kriege einen Bus. Ja, kann man. Man kann es so machen. Und ich sage, wo liegt das Problem? Ist doch eine Lehre. Oder? Und ich sage, und jetzt nimm das und geh konsequent durch. Wenn das so ist, wie passt das jetzt mit dem allem, was wir hier sagen? Es müssen noch viele sterben. Und es müssen wie kriegen wir das in Einklang mit dem Ausharren, durchleiden und sterben und Bedrängnis und große Bedrängnis, Thyatira. Und ich werde dich in eine große Bedrängnis, die große Trübsal steht hier. Und nicht erst Laodicea. Wie kriegen wir das hin? Wir kriegen es nicht in Einklang. Wir kriegen das nicht hin. Aber das macht ja nichts. Es ist halt Lehre. Es ist nicht halsentscheidend. Ich sage euch, das ist nur ein Beispiel. Vielleicht ein kleines Beispiel. Für mich hat das einfach Auswirkungen. Und zwar bis wohin? Mein Verständnis, die Genügsamkeit des Wortes Gottes, die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes, die Genügsamkeit Christus, seines Erlösungswerkes. Für mich ist es nicht nur einfach, ob ich einen späteren Bus kriege oder nicht. Das ist nicht die Frage. Und ich glaube, dass die Gemeinde Jesu viele solche Fallen hat, wo man sagt, du bist so kurz oder so einseitig oder das ist so eng. So kann man, das ist überhaupt nicht tolerant. Das ist überhaupt nicht tolerant. Wir gucken nach der Pause